finde, es hilft einfach, wenn man... Ja, es klang an, einander Wegbegleiter sein, und mir fiel dazu eine Situation ein, die war auf dem sogenannten Bundesrat. Einmal im Jahr treffen sich alle Baptistengemeinden bzw. Abgeordnete der Baptistengemeinden, häufig in Kassel, und beraten über Dinge und feiern in einer Konferenz, und da sind 600 Menschen, und dann gibt es auch natürlich an verschiedenen Ecken Mittagessen. Und einmal, erinnere ich mich, stand ich an einem Tisch, und ganz zufällig standen Menschen aus ganz unterschiedlichen Regionen Deutschlands um mich herum, und ich dachte, wow, das sind alles Menschen, die mich ein Stück auf meinem Weg begleitet haben. Eine Freundin, die ich in meiner Hamburger Zeit hatte, ein Kollege aus Hassenhausen, mit dem man unglaublich gut theologisch diskutieren könnte. Dann mein Vikariatsbegleiter, der sehr wichtig war als Ansprechpartner für die Fragen des ersten Dienstes. Und ich dachte, wow, wie ist denn das jetzt gekommen, dass wir plötzlich recht zufällig hier alle zusammenstehen? Und ich habe mir vor allen Dingen gedacht, cool, so oft wie ich umziehe, dennoch ein Riesenschatz an Menschen, die Gott mir zur Seite stellt und die mich begleitet haben und auch begleiten. Es war für mich so eindrücklich, weil oft vergisst man das ja. Dietrich Bonhoeffer sagt ja einmal in seinem Buch Gemeinsames Leben, die leibliche Gegenwart anderer Christen ist dem Gläubigen eine Quelle unvergleichlicher Freude und Stärkung. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ja, aber manchmal sind die Mitchristen auch ganz schön anstrengend und können nerven. Und manchmal denke ich schon, Gottesdienst, ja, aber die ganzen Leute da. Gut, sich dann auch immer mal wieder drauf zu besinnen, was für eine Chance das ist. Ich war mal in Tadschikistan, und da gibt es eigentlich keine Christen, oder zumindest in der Gegend, in der ich da war. Und da waren auch 2, 3 Entwicklungshelfer und Missionare, die da unterwegs waren. Und da habe ich gedacht, ja, jetzt verstehe ich, wie das ist, wenn man sozusagen keine oder so wenig Menschen um sich herum hat, die einen begleiten oder die auch miteinander den Glauben an den Gott teilen, der sich in Christus gezeigt hat. Insofern heute ein Blick darauf, wie Menschen uns begleiten können, auch wie Gott uns begleitet, und das klang auch schon an, anhand einiger Texte, die uns vielleicht gar nicht als erstes da einfallen würden, weil die Hauptperson ist Barnabas, der als erstes als Josef genannt wird in der Bibel. Barnabas ist sein Spitzname, wir gucken gleich noch drauf, warum der so ist. Und wir wissen recht wenig von dem, und man muss schon ein bisschen durch die Apostelgeschichte durchgucken und durchgehen, um ihm zu begegnen. Aber ich vermute, er war nicht einer, der immer in der ersten Reihe stand, was dann auch dazu führt, dass er wahrscheinlich so ein bisschen weniger vorkommt oder in die zweite Reihe hier tritt. Aber trotzdem ist er sehr wichtig, weil er nämlich als Tröster oder man könnte auch Mutmacher bezeichnet wird. Das erste Mal, wo wir ihn in der Apostelgeschichte finden, ist in Apostelgeschichte 4. Ich habe auch den Text da nochmal mitgebracht, und ich lese mal ab Vers 36. Nur mal kurz den Rahmen, da geht es darum, es ist die hoch- und euphorische Zeit der Gemeinde, wo alle zusammensitzen und ihren Besitz verkaufen und ihn zusammenlegen und untereinander und unter den Armen verteilen. Und da lesen wir, so machte es auch Josef, ein Levit, der aus Zypern stammte. Die Apostel nannten ihn Barnabas. Das bedeutet der Tröster. Josef verkaufte einen Acker, der ihm gehörte, den Erlös stellte er der Gemeinde zur Verfügung und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Interessant, dass dieser Mensch hier extra genannt wird. Es gibt viele, die ihren Besitz verkaufen, und die Leute erwarten ja damals auch, Jesus kommt sofort wieder, und das macht es vielleicht auch etwas leichter zu teilen und abzugeben. Aber einer wird besonders genannt, und daran merken wir, es geht hier gar nicht um nur Materielles, sondern bei ihm geht es auch sehr stark darum, dass er offensichtlich jemand ist, dass, wenn man ihm begegnet, man eine Begegnung auch noch hat, die einen tröstet und die einen ermutigt. Und deswegen kriegt er einen Spitznamen. Ja? Ab jetzt wird er auch nur noch in der Apostelgeschichte Barnabas genannt. Und der Spitzname, direkt übersetzt, Tröster, aber vor allen Dingen einer, der ermutigt, der Mut macht. Habt ihr einen Spitznamen? Also ich verrate euch meinen lieber nicht. Ich kann euch aber sagen, mein Spitzname hat keine Bedeutung in dem Sinne. Der ist mal eher zufällig entstanden, weil ein Name auf meinem T-Shirt stand und dann hieß ich eine ganze Zeit lang so. Hat sich auch wieder verflüchtigt. Aber hier der Spitzname, der hat eine Bedeutung. Wenn ihr einen Spitznamen habt, hat euer Spitzname eine Bedeutung. Oder wie wäre das, wenn man eigentlich euch nur mit einem Spitznamen nennen könnte, der etwas von eurem Charakter beschreibt, so ähnlich wie hier bei diesem Josef oder Barnabas, und der sagt, das ist einer, der tröstet, der ermutigt. Wie klasse, so einen Spitznamen hätte ich auch gern. Habe ich nicht, kann ich euch sagen. Aber ich bemühe mich trotzdem darum oder möchte auch euch ermutigen, einfach zu gucken, wie können wir miteinander umgehen, dass Menschen um uns herum ermutigt werden. Mutter Teresa wird ein Satz zugeschrieben, der kommt, glaube ich, auf der nächsten Folie. Genau. Lass nie zu, dass du jemandem begegnest, der nicht nach der Begegnung mit dir glücklicher ist. In Apostelgeschichte 9 begegnen wir Barnabas wieder und da hat er auch nochmal eine andere Funktion, nämlich die Funktion eines Fürsprechers für Paulus. Ich lese euch mal den Text, der kommt, glaube ich, auf der nächsten Folie. Genau, ich lese ihn euch vor, müsst ihr nicht lesen können, könnt ihr zuhören. Apostelgeschichte 9, ab Vers 26. Davor wird die Bekehrung des Paulus erzählt, wie er Jesus begegnet. So, und jetzt will Paulus in die Gemeinde rein. Und was passiert ihm da? Saulus kehrte nach Jerusalem zurück. Dort wollte er sich den Jüngern anschließen. Aber sie hatten alle Angst vor ihm. Sie konnten nicht glauben, dass er wirklich ein Jünger geworden war. Da nahm sich Barnabas der Sache an und brachte ihn zu den Aposteln. Er erstattete ihnen Bericht, wie Saulus auf dem Weg den Herrn gesehen hatte, wie der Herr mit ihm geredet hatte und wie Saulus dann in Damaskus unerschrocken im Namen von Jesus aufgetreten war. Von da an ging Saulus bei den Aposteln in Jerusalem ein und aus. Zusammen mit ihnen trat er nun auch hier unerschrocken im Namen des Herrn auf. Aber vor allem führte er Streitgespräche mit den Griechen, doch die wollten ihn umbringen. Als die Brüder das erfuhren, brachten sie Saulus nach Caesarea, dort schickten sie ihn weiter nach Tarsus. Paulus bekehrt sich. Er wird ein Anhänger Jesu. Und das ist ja wirklich, dieser Mensch ist ja einer, der echt, ich sag mal, Feuer im Hintern hat oder das, was er macht, macht er richtig. Und jetzt kommt er also in die Gemeinde und sagt, wow, ich gehöre jetzt auch zu euch, weil ich jetzt auch Jesus nachfolge. Und da kriegen die natürlich Schiss. Wer glaubt einem das denn schon? Ich arbeite hier in der Fachstelle für Integration und Geflüchtete und bin mit vielen Menschen unterwegs, die aus dem Iran zu uns kommen und die auch zu uns kommen, zum Teil, weil sie Jesus gefunden haben und mit ihm unterwegs sind und sagen können, sie können im Iran ihren Glauben da nicht leben. Und dann werden sie vor dem Bundesamt gefragt, sind sie denn auch wirklich Christ geworden? Woran sieht man das denn? Und eine der Fragen ist auch, warum bleiben sie denn nicht im Iran? Natürlich ist ein ganz großer Teil, ist ein muslimisches Land, Muslime, aber Christen gibt es. Gibt es tatsächlich auch im Iran, nämlich den armenischen Zweig der Christen, der auch tatsächlich staatlich unterstützt wird, auch wenn sie eine Minderheit sind und auch wenn sie aus meiner Perspektive trotzdem Menschen zweiter Klasse in diesem Land sind. Warum gehen sie nicht da in die Gottesdienste, sondern kommen nach Deutschland? Und was die erzählen, ist genau das, hallo, wenn ich da reingehe, die sagen, hey, ich bin vom Geheimdienst, ja, also ich bin geborener Moslem und ich kann denen 100-mal sagen, dass ich jetzt Christ bin, ich komme da überhaupt nicht rein. Und manchmal ist es ja auch bei uns so, dass man dem Bundesamt wenig deutlich machen kann, dass es sowas gibt wie Bekehrung. Ja? Ja,
sagen alles Fake, sagst es jetzt nur, weil du hier Asyl bekommen möchtest. Eine wirklich diffizile Frage. Schön, wenn es in unseren Gemeinden nicht so ist und wenn man sagt, ja, Mensch, kommt hier rein. Aber gerade deswegen brauchen auch solche Menschen oft Fürsprecher. Und damals bei Paulus war es ja klar, der hat die umgebracht. Der war ja mit unerbittlicher Härte unterwegs. Man hat ihm nicht geglaubt. Und da kommt der Barnabas und ist Fürsprecher. Machen tatsächlich auch Geflüchtete die Erfahrung, es ist ja unglaublich schwer, eine Wohnung zu finden und zu kriegen. Und eigentlich, wenn man niemanden Deutschen und nicht einen Wohnführerschein, so heißt es jetzt, was man alles machen kann, hat, hat man eigentlich kaum eine Chance. Aber nicht nur Geflüchtete brauchen jemanden an der Seite, eigentlich wir alle. Und es gibt Situationen, wo wir jemanden brauchen, der für uns eintritt, der sagt, Mensch, doch, ich glaube das. Oder auch jemand einfach, der einen ermutigt, weiterzumachen. Paulus hatte Glück in diesem Sinne, denn Barnabas führt ihn ein und er sagt, ja, komm, ich erzähle deine Geschichte für die anderen, dann werden sie mit dir unterwegs sein. Ich gucke mal gerade nach meiner nächsten Folie. Genau. Das ist nochmal das Unterstreichen, beziehungsweise, dass wir Wegbegleiter und Fürsprecher und eben auch Brückenbauer sein können. Es gibt übrigens bei euch in der Gemeinde auch Menschen, die ganz intensiv sich um Menschen kümmern und da Wegbegleiter sind. Und das ist manchmal ja auch nicht einfach, miteinander unterwegs zu sein. Eine nächste Sache, die wir aus dem Verhältnis zwischen Paulus und Barnabas lernen können, ist, dass es auch total wichtig ist, nach Wegbegleitern Ausschau zu halten. Und das kommt auf der nächsten Folie. Genau. Ich erzähle kurz die Rahmengeschichte wieder, weil ich ja heute so springe. Jetzt sind wir in Apostelgeschichte 11. Oh, ihr habt Bibeln dabei. Super, dann könnt ihr es auch noch besser einordnen. Die Geschichte der Gemeinde entwickelt sich, die christliche Gemeinde wird aus Jerusalem vertrieben und dadurch breitet sie sich aus in Phönizien, in Zypern und auch in Syrien und auch in Antiochien und gründet da Gemeinden und sie verkünden da die Botschaft von Jesus Christus auch erstmals an Leuten, die nicht Juden sind, sondern die sogenannten Griechen. Also ja, oder die Heiden, sagt man sogar, also so wie wir, die wir ja, die meisten denke ich, auch nicht aus dem Judentum kommen. Und da wird der Barnabas hingeschickt. Auch da lesen wir noch einmal von ihm, er ermutigt die Gläubigen fest und entschlossen zu bleiben. Barnabas machte allen Mut, also das muss wirklich ein Typ gewesen sein, wo es einfach Spaß gemacht hat, ihm zu begegnen. Und da lesen wir jetzt, dass er merkt, wow, hier läuft die Arbeit total super, ich schaffe das nicht mehr alleine. Und dann kommt er auf die Idee, als er nach Tarsus weiterzieht, beziehungsweise als er weiterzieht, dann Saulus aufzusuchen. Ich lese mal jetzt nur ab Vers 25, ist da auch so. Dann zog Barnabas weiter nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen. Als er ihn getroffen hatte, nahm er ihn mit nach Antiochia. Ein ganzes Jahr lang waren sie gemeinsam in der Gemeinde tätig. Sie lehrten viele Menschen. Hier in Antiochia wurden die Jünger zum ersten Mal Christen genannt. Auf der nächsten Folie ist nochmal diese Ermutigung, tatsächlich Ausschau zu halten nach Wegbegleitern. Hier in dieser Geschichte ist es so, dass dem Barnabas die Arbeit irgendwann über den Kopf wächst und er fängt an zu überlegen, wer könnte das denn sein, der mir gerade hier in dieser Situation hilft? Wer eignet sich denn? Wer hat denn Ahnung auch von diesen griechischen sprechenden Leuten und zugleich aber auch von denen, die aus dem Judentum kommen? Wer kann eine solche Mischgemeinde wer kann in einer solchen Gemeinde gut arbeiten? Und da kommt ihm eben der Paulus aus dem Sinn, der ja einerseits Jude ist, aber auf der anderen Seite spricht er auch Griechisch und kennt die hellenistische Kultur aus dem FF. Ein idealer Mitarbeiter. Vermutlich hat der Barnabas auch angefangen zu beten dafür. Es wäre doch jetzt cool, wenn hier ein Mitarbeiter wäre. Und es wäre doch echt klasse, Gott, wenn du mir jemanden schicken könntest, dass diese Arbeit hier weitergeht. Aber er bleibt da nicht stehen. Der macht sich auf den Weg und fragt. Ja, habe ich gerade mich letztens mit jemandem unterhalten, hat gesagt, oh, das wäre aber schön, wenn du mir da geholfen hättest. Da habe ich gesagt, warum hast du es denn nicht gesagt? Jetzt ist es spät, ist ja cool, dass du es jetzt sagst, aber da wäre es doch auch cool gewesen. Manchmal sind wir ja da zurückhaltend. Zum einen, was die Arbeitsbelastung angeht, aber auch, wenn wir so merken, oh, ich habe da so eine Sache, da wäre es einfach gut, wenn ich da jemanden hätte, der mich da begleitet. Ob es nur in Anführungsstrichen sei, dass einfach mal jemand für mich betet. Ob es nur sei, dass es ausgesprochen wird. Oder ob ich mich wirklich auf den Weg mache und sage, eigentlich wäre es gut, wenn ich jemanden hätte, der mich begleitet. Zum einen im Gebet, aber vielleicht auch in meinem geistlichen Leben. Im Moment läuft so lala oder es läuft gut und ich wünsche mir aber noch mehr zu dieser Liebe für Jesus. Wer könnte das sein? Wo wünsche ich mir Menschen? Was tue ich dafür, dass Menschen mich begleiten? Bin ich bereit, dafür aktiv zu werden und zu fragen? Kleine Nebenbemerkung, ich lese manchmal ein Manager-Magazin, das kriege ich immer so umsonst in meinem Briefkasten, und da war letztens ein Artikel drüber, wo drin stand, die junge Generation, die Generation Y, nimmt Arbeitsplätze eigentlich nur an oder beziehungsweise nimmt sie an, aber fragt sofort nach einem Coach. Und sagt, ich gehe da nur hin, wenn da jemand ist, der mich begleitet. Und da merken Menschen, die Personalverantwortung haben, eine Veränderung, weil früher galt es eher als kleiner Makel, du kriegst es nicht alleine hin. Aber diese Generation hat es begriffen, hat gesagt, Mensch, das wäre cool, wenn mich da jemand begleitet. Und ich fand das klasse. Und es gibt ja auch, ich denke, in eurer Gemeinde schon verschiedene Institutionen. Oft kennen wir das vom Taufbegleiter. Ich habe ja gar keine Ahnung, wie es bei euch funktioniert, aber es ist einfach gut, wenn man jemand Vertrauen schenkt, der mich begleiten kann. In Apostelgeschichte 13 geht die Geschichte von Barnabas und Paulus weiter. Bisher hieß es immer Barnabas und Paulus. Er wird immer zuerst genannt. Er bestimmt die Reiseroute. Und in Apostelgeschichte 13 merken wir, hier ändert sich etwas. Barnabas bestimmt zwar noch die Reiseroute und sagt, wir gehen jetzt nach Zypern. Aber dann werden sie konfrontiert mit dunklen Mächten, ein Magier, ein falscher Prophet. Und total interessant, ab Apostelgeschichte 13, ist plötzlich Paulus der Agierende. Wir sehen das an den zwei Versen auch, die ich euch mitgebracht habe. Ihr seht jetzt hier auch, es heißt Saulus und Barnabas, Paulus und Barnabas. Übrigens interessant, ne? Wir sind jetzt schon in Apostelgeschichte 13 und nicht Apostelgeschichte 9. Ist ja ganz oft in unseren Köpfen, dass sozusagen Paulus seinen Namen gewechselt hat mit seiner Bekehrung. Hier nochmal ein Beispiel dafür, das eine ist einfach der hebräische und das andere einfach der griechische Name und das mixt, ne? Also hat eigentlich primär gar nichts mit der Bekehrung zu tun, ist aber auch schön. Machen ja auch viele heute, gerade auch Leute aus dem Iran, die irgendwelche muslimischen Namen haben wie Mohammed oder Ali und wenn sie sich taufen lassen, sagen sie einen neuen Namen, geben Johannes oder was auch immer. Ja? Wichtig ist aber, Paulus tritt jetzt sozusagen an die erste Stelle. Wir merken, die sind miteinander unterwegs, aber jetzt kommt es zu einem Rollenwechsel. Und da wird nochmal sehr deutlich, dass der Barnabas überhaupt kein Problem hat, dahinter zurückzutreten. Der lässt einfach dem den Vortritt und sagt, lass ihn doch mal machen. Und es funktioniert. Er ist unterwegs, miteinander. Auf der nächsten Folie sehen wir nochmal eindrücklich in einem Bild, dass es für Wegbegleitung wirklich wichtig ist, auf Augenhöhe einander zu begegnen. Es ist ganz oft so, auch in einem Mentorenverhältnis, dass einer sozusagen einfach durch sein Mehrwissen nicht höher steht, aber einfach mehr einbringen kann in die Beziehung an Begleitung. Und es ist tatsächlich auch, so sehr wir auch in der Arbeit mit Geflüchteten darum werben, immer zu gucken, guckt, dass ihr auf Augenhöhe bleibt, ist es manchmal ein schönes Ideal auch, das wir nicht aufgeben sollten. Es ist einfach wichtig zu wissen, du hast Fähigkeiten und ich habe auch Fähigkeiten. Aber wirklich zu sehen, ey, Wir sind gleich viel wert. Manchmal hat der eine an der einen Stelle mehr Wissen und der andere an der anderen. Und es ist auch wichtig, diesen Rollenwechsel zu vollziehen. Ich habe Freunde in Bochum, kommen aus Syrien, sind seit ungefähr 3 Jahren in Deutschland. Jetzt macht die Mutter ein Praktikum bei der Stadt. Sie macht im Moment eine Fortbildung als Sprach- und Kulturmittlerin und ist jetzt im Sozialamt tätig. Die Arbeit ist super anstrengend, weil nämlich deutsches Leistungssystem, und sie wird auch gut genutzt, weil man braucht sie einfach. Sie kann nämlich Englisch, Deutsch und Arabisch. Ist natürlich super. Und so jemand gibt es bisher in dem normal kommunalen Umfeld nicht. Deswegen hat sie echt wahnsinnig viel Arbeit. Was aber das eigentlich Entscheidende ist und was sie wirklich ausfüllt, sie sagt nämlich: Daria, jetzt begleite ich eine Familie, die ist jetzt vielleicht 3, 4 Monate erst hier und die haben ein behindertes Kind und meine Chefs sagen mir, guck, was die jetzt brauchen, wo die hin müssen und wir gehen zum Sozialamt und zur AOK und was man eben alles so machen muss. Und dann sagt sie, weißt du, und was eigentlich das Allercoolste ist, die sagen dann zu mir, wow, du bist erst 3 Jahre in Deutschland, was du schon alles kannst und alles weißt. Und ich erinnere mich an ein Gespräch und sage es ihr auch: Weißt du noch, wie wir letzte Woche gesprochen haben und wie frustriert du warst, dass du noch gar nicht so weit bist, wie du gerne sein möchtest, weil du natürlich noch lange nicht da bist, wo du in Syrien gewesen bist? Aber schau mal, damals war es schwer für euch, von uns anzunehmen, was wir für euch machen konnten. Aber jetzt ist die Rolle getauscht und man merkt richtig, dass das ganz viel in der Wertschätzung und in dem, was das Selbstwert angeht, bei den Menschen macht und dass da auch tatsächlich ein ganz großes Glück ist. Und es ist aber auch genau das in der Situation, in der wir stehen. Es gibt ja Menschen, die sind erfahren im Glauben, erfahren im Leben und man könnte ja denken, ja, die können Wegbegleiter sein und das sollen sie auch und das ist super. Und trotzdem brauchen diese Menschen, glaube ich, auch Wegbegleitung. Ich glaube, es gibt keinen Menschen, der nicht Wegbegleitung braucht. Von daher ist es gut, sich immer wieder zu vergegenwärtigen. Ideal ist diese Augenhöhe. Manchmal gibt es ein Mehrwissen, was aber nicht in der Wertigkeit den einen über den anderen stellt, sondern sie schauen einander an. Barnabas möchte seinen Zögling groß rausbringen, könnte man fast sagen. Also er gesteht es ihm zu, dass er da in dieser Situation agiert. Und wer bibelfest ist, weiß, es kommt auch zum Knall, nämlich über einen Mitarbeiter, den Markus. Nehmen wir den jetzt mit oder nehmen wir den nicht mit? Und die werden sich nicht einig. Ja, und es kommt zu einer Trennung. Und wenn man später aber die Briefe des Paulus liest, dann sieht man, dass er sogar diesen Markus, mit dem er erst überhaupt nichts zu tun sein haben wollte, aus guten Gründen, weil der sich echt ein bisschen komisch benommen hat. Und interessant übrigens, der Paulus hat es da noch nicht geschafft, ihn mitzunehmen. Der Barnabas als ein wirklich erfahrener Mentor, der sagt, lass, es wird werden, gib ihm eine neue Chance. Das erkennt der Paulus erst später. Er sagt zum Beispiel im 2. Timotheusbrief, bring, wenn du kommst, Markus mit. Er wäre mir bei dem Dienst, den ich hier zu erfüllen habe, eine große Hilfe. Da hat es der Paulus auch kapiert. Ja? Also es ist dieser Wechsel und dieses Miteinander unterwegs sein. Auch wenn man sich dann vielleicht nicht immer einig ist, aber ich glaube, die beiden, wir lesen es leider nicht in den biblischen Texten so, man muss es sozusagen aus den Briefen heraushören, dass es auch da eine Wandlung bei Paulus gibt. Ich habe jetzt viel über Wegbegleiter gesprochen und das alles auf der Grundlage, die wir jetzt nochmal auf der letzten Folie sehen. Als Wegbegleiter begleitet, ja, aber wir wissen auch, Menschen sind sehr, sehr wichtig. Aber wir wissen auch, Jesus ist der, der uns begleitet. Wir sind ja jetzt gerade in der Passionszeit und noch nicht in der Nach-Osterzeit, aber ich würde euch gern trotzdem auf eine Geschichte kurz nochmal aufmerksam machen, und zwar die der Emmaus-Jünger, die ja unterwegs sind zu zweit und laufen und überhaupt nicht kapieren, dass Jesus dabei ist. Manchmal ist das auch so, wenn wir Menschen begleiten in unserem Miteinander, dass wir gar nicht merken, da läuft noch dieser Dritte mit. Manchmal wissen wir es auch. Und von daher ist es wichtig, wenn wir uns über diese Fragen der Wegbegleitung, wie sie aussehen kann, wie wir Menschen werden können, die Ermutiger werden, die Fürsprecher sind, wie wir Menschen werden können, die Wegbegleitung in Anspruch nehmen, immer wissen, Jesus ist da, der uns begleitet, von dem wir Kraft schöpfen können, an den wir uns wenden können, ob wir wollen oder nicht, er ist da. Und es ist gut, wenn es uns bewusst wird, weil seine Begleitung, ist übrigens ja das Konzept von Jesus, Lebensbegleitung, ne? Er nimmt seine Jünger und ist mit denen unterwegs. Nicht mal eben einmal sonntags morgens im Gottesdienst oder samstags in der Synagoge, sondern die sind miteinander unterwegs. Das ist Jesu Lebenskonzept. Und wir dürfen wissen, dass er auch mit uns unterwegs ist, auch wenn es uns vielleicht manchmal nicht gut gelingt, können wir uns an ihn wenden und unsere Kraft aus ihm und seiner Begleitung schöpfen. Ausrichten wollen wir uns auf diesen Jesus mit einigen Liedern. Ich hoffe, dass ich jetzt das Programm richtig im Kopf habe. Aber das ist tatsächlich auch, bevor ihr rausgeht in die Woche, das ist das, wenn ihr über Wegbegleiter nachdenkt oder guckt, wo begleite ich einen oder wo kann ich mich begleiten lassen, dass ihr das als Grundlage mitnehmt. Jesus, der uns begleitet.